Ich habe heute ein Predigtthema mitgebracht, von dem ich selbst erst lernen durfte in den letzten Wochen. Gott hat in einem Gespräch, was ich mit jemandem hatte, einen ganz nebensächlichen Nebensatz irgendwie gehighlightet, wo jemand zu mir gesagt hat, dass da jemand unter dem Baum der Erkenntnis sitzt. Ich erkläre euch gleich, was das bedeutet. Und es ist in mir so reingerutscht, dass ich gedacht habe, oh, dem würde ich gerne mal auf den Grund gehen, was das denn heißt. Und je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich wirklich wirklich für mich erkannt, wow, das ist voll das Thema eigentlich von Ostern, von der Auferstehung, die wir heute miteinander feiern. Und zwar beginnt eben diese Geschichte oder diese ganze Geschichte Gottes beginnt eben wirklich in dem Garten Eden, ganz am Anfang in der Bibel, wo Gott Adam und Eva geschaffen hat, wo er einen wunderschönen Garten geschaffen hat und wo Gottes Herzensanliegen von Anfang an war, in diesem Garten zu leben. In einem wunderschönen Garten, wo wir wirklich alles haben, was wir brauchen, wo Mann und Frau sich auf Augenhöhe wertschätzend begegnen, wo man irgendwie im Garten arbeitet und mit den Tieren und so weiter und so fort und man arbeitet, aber es ist nicht Stress, es ist nicht Überlastung, sondern es ist eine totale gesunde Balance zwischen Ruhen und Arbeit und diese Gegenwart Gottes, die da ist. Und wir können ganz am Anfang eben von dieser Begebenheit lesen im 1. Mose 2, Vers 9. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wir können dann eben davon lesen, dass dann im 1. Mose 2, Vers 17, dass Gott eben diese Anweisung gibt, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und ganz oft habe ich diesen Vers immer so verstanden oder diesen Baum habe ich immer so verstanden, dass Gott uns ja einen freien Willen gegeben hat und das ist so dieser erste große Gehorsamstest, in den er uns stellt. Also dieser Baum, der eben nicht hässlich aussieht, der nicht dunkel und beängstigend aussieht, sondern der wunderschön ist, der verlockend ist, der gut aussieht, genauso wie der andere Baum. Und da ist dieser Gehorsamstest, okay, halte ich dem Stand, nicht von diesem Baum zu essen. Und die Sache ist aber die, dass es gar nicht nur Gottes Idee war, zu sagen, unseren Gehorsam zu testen, sondern Gott wusste, von diesem Baum geht der Tod aus. Und dieser Baum hat ganz giftige Früchte und das möchte er unserem Leben, das möchte er nicht für unser Leben. Sondern wir sollen vielmehr zu dem Baum des Lebens gehen, der nicht nur äußerlich wunderschön ist, sondern auch innerlich. Und das Spannende ist, dass wir auch am Ende der Bibel wieder auf diesen Baum des Lebens treffen, in der Offenbarung. Da steht nämlich im Kapitel 22, Vers 2, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes sind Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Da wird von Bäumen des Lebens gesprochen, wo sogar gesagt wird, Gott wird mit diesen Bäumen ganze Nationen, ganze Länder heilen. Und dieser Baum des Lebens, das ist eben Jesus selbst. Jesus sagt von sich, ich bin das Leben. Ihr könnt nur das Leben finden, wenn ihr mich findet. Und dieser Baum ist eben nicht nur ein Baum, der schön aussieht, sondern er ist eine Person. Und wer auf ihn schaut, der wird immer das Leben finden. Und wir müssen verstehen, dass der Baum der Erkenntnis, der böse Baum, wirkt eben in erster Linie dadurch so giftig auf unser Leben, weil es unseren Blick vom Baum des Lebens abwendet. Ich habe schon überlegt, hätte ich jetzt mehr Zeit gehabt, hätte ich so ein Bühnenbild hier bauen können, hier ein Baum und hier ein Baum, aber ich hatte leider zu wenig Zeit. Aber der Punkt ist ganz einfach der, wir können nicht unter beiden Bäumen leben. Also das ist wirklich, hier steht ein großer Baum und hier steht ein großer Baum. Hier ist der Baum des Lebens und hier ist der Baum der Erkenntnis. Und ich kann nicht unter dem Baum der Erkenntnis sitzen und gleichzeitig unter dem Baum des Lebens leben. Und das ist das Problem, weil sobald ich unter diesem Baum der Erkenntnis sitze, habe ich nicht mehr den Blick auf Jesus. Sondern was passiert unter diesem Baum der Erkenntnis? Der Blick richtet sich auf mich persönlich, auf mich als Menschen und er richtet sich auf andere Menschen. Das ist das, was unter dem Baum der Erkenntnis stattfindet. Adam und Eva, die erste Sache, die in ihrem Leben hochkam, als sie von dieser giftigen Frucht gegessen haben, kam die, es war diese Scham, es war diese tiefe Scham, oh, wir sind nackt, und plötzlich war diese Trennung zu Gott da. Und das führt auch heute noch genau zu diesen Dingen, dass wir uns selbst irgendwie analysieren, dass wir selbstzentriert leben. Wir sind der Mittelpunkt der Welt, alles dreht sich um uns. Das ist ein Fluch, der unter dem Baum der Erkenntnis herrscht. Weil unser Blick richtet sich nicht mehr auf Jesus, auf das Leben, sondern von ihm weg, hin auf mich selbst und auf die Menschen um mich herum. Und dann kommen diese Folgen, die so tödlich sind. Weil dann ist plötzlich Unsicherheit die Folge. Oder ich stelle mich die ganze Zeit in Frage. Wenn du dir Fragen in deinem Leben stellst, mache ich es richtig? Tue ich wirklich Gottes Willen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder aber in deinem Leben sind ständig Streitigkeiten oder Frustrationen, wo man sagt, okay, ich mache es richtig, aber du machst es falsch. Oder die eine Gemeinde macht es besser als der andere. Oder du hast in deiner Ehe, in Beziehungen so Konflikte, wo es immer darum geht, wer hat denn jetzt von beiden recht? Ich weiß nicht, ob ihr diese ganzen Streitigkeiten kennt. Und wenn man so miteinander kämpft, merkt man ganz oft, selbst wenn ich aus einem Gespräch rausgehe und sage, ha, ich hatte recht, ich habe es denen jetzt mal gezeigt, hinterlässt das ein ganz komisches Gefühl. Es ist nicht so, dass man merkt, wow, ich bin irgendwie mit Frieden gefüllt, es fühlt sich gut an, sondern es hat so einen fahlen Geschmack. Und die Tatsache ist ganz einfach, dass seitdem Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben, seitdem ist die Menschheit, lebt die darunter zu beurteilen, was ist richtig und was ist falsch, zu urteilen zwischen Gut und Böse. Und auch wir tun das permanent. Es ist eben diese ständige Frage, was ist richtig und falsch. Und wir bewerten und beurteilen einander andauernd. Das passiert immer und immer wieder. Und eigentlich ist es eine riesengroße Last zu sagen, ich muss die ganze Zeit darum kämpfen und sehen, was ist richtig und was ist falsch. Ich muss die ganze Zeit bewerten. Und da kommen wir eben, gerade als Christen, tappen wir da ganz oft in eine Falle, weil, also wenn ihr so seid wie ich, dann möchte ich gerne alles richtig machen. Dann habe ich direkt sogar eine Angst davor, Fehler zu machen, wo ich eigentlich weiß, dass Gott sagt, hey, es ist überhaupt kein Problem, du kannst Fehler machen. Aber man hat schon den Anspruch an sich selbst, wir als Christen, wir wollen das richtig machen. Wir wollen so gerne richtig leben, wir wollen richtig anbeten, wir wollen richtig in der Bibel lesen, wir wollen richtig Gemeinde leben und wir wollen richtig Gott dienen und richtig Menschen dienen. Und das klingt alles so total gut und richtig und super, aber das ist es tatsächlich nicht, weil wir uns bei der Einschätzung von richtig und falsch nur um uns selbst und andere Menschen drehen und dabei nicht unter dem Baum des Lebens wohnen, sondern unter dem Baum der Erkenntnis. Und das Fatale ist, dass wir unter dem Baum der Erkenntnis niemals auf Jesus als Person treffen werden. Wir werden theologische Erkenntnisse über ihn finden. Wir werden Wahrheiten über ihn finden. Aber wir werden ihn nicht als Person begegnen. Und das ist tatsächlich eine Tatsache, die wir ganz oft sehen, dass ganz viele ganz viel wissen, die wissen ganz viel, aber man merkt, da war nie diese tiefe Begegnung mit dem Jesus als Person da, wo man in dem Leben sieht, da geht ein Leben aus, da geht wirklich was aus, weil das sowas verändert, wenn ich sagen kann, ich bin wirklich diesem Jesus begegnet. Und wenn wir eben keine Beziehung zu dem haben und nicht das Leben in diesem Jesus kennen, dann ist selbst alle Wahrheiten, die wir wissen, ist einfach nur ein Wissen. Und es ist einfach dieses Unterscheiden von Gut und Böse. Und trotzdem wird diese Frucht Tod bringen, egal wie richtig und gut diese Wahrheiten sind. Weil es eben nur einen gibt, der wirklich die Wahrheit und das Leben ist. Und das ist Jesus. Nur die Person Jesus, alleine er, bringt dir das Leben. Und deshalb sollten wir auch in Gemeinden nicht nur richtige Erkenntnisse über ihn vermitteln, sondern über die Person reden. Und wir sollten immer wieder Brücken bauen, damit Menschen dieser Person begegnen können. Und das Schöne ist, dass es bei Jesus so ist, dass bei ihm immer Gnade und auch Wahrheit zusammengehören. Weil man merkt manchmal, da kommt man in so eine Schieflage, ne? Also wenn ich jetzt nur Wahrheit rede, dann geht's nicht um die Person Jesus. Wenn ich nur sage, bäm, 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 das ist irgendwie was Gottes, das sind Gottes Wahrheiten, aber ich habe keine Gnade, dann ist da Jesus nicht drin. Wenn ich wiederum nur von Gnade rede und aber auch nicht Gottes Wahrheiten weglasse, dann ist da auch nicht Jesus drin. Im Johannes 1, Vers 17 steht, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir leben in Gnade und Wahrheit, weil wir mit diesem Jesus unterwegs sind. Du bist als Mensch nicht dazu gemacht, die ganze Zeit zwischen richtig und falsch zu urteilen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Freiheit, die wir uns mal nehmen dürfen. Wir müssen nicht immer urteilen und beurteilen. Eigentlich, wenn wir wieder zurückgehen in den Garten, war unser Leben so gedacht wie für Adam und Eva, dass wir in Leichtigkeit, in Sicherheit und in tiefem Vertrauen mit diesem Gott leben können und ihm folgen können. Und das ist genau das, was Jesus am Kreuz erwürgen wollte, dass all der Fluch, all die Dunkelheit, all das, was uns gefangen hält, dass es endlich vorbei ist und wir wieder wie in diesem Garten leben können, wo wir sagen können, da ist eine Leichtigkeit, da ist eine Sicherheit und da ist ein tiefes Vertrauen in diese Person Jesus, weil er mich kennt. Es kann sich keiner so gut um deinen Nächsten kümmern wie Jesus. Keiner kann sich so gut um deinen Ehepartner kümmern wie Jesus. Keiner kann sich so gut um deinen Freund, der gerade durch eine schwere Zeit kümmern, wie Jesus. Und keiner kann sich so gut um dich selbst kümmern wie Jesus. Jesus weiß genau, was du brauchst. Und wir fallen wirklich hin, wenn wir erwarten, dass andere Menschen diesen Mangel stillen müssen. Das ist das Schlimmste, was wir tun können, weil da wird kein Leben kommen. Wir finden das Leben nur am Kreuz. Also hier ist der Baum des Lebens, weil hier ist das Kreuz, hier ist der Baum der Erkenntnis. Wir machen das jetzt mal so rum, wenn ich da immer so zeige. Mein Mann sagt immer, ich muss immer so fuchteln mit meinen Händen. Das ist so. Und das ist so eine tolle Wahrheit. Gott ruft uns heute zurück in diese Freiheit und in dieses Leben. Ein Leben in Vertrauen, ein Leben in Sicherheit, ein Leben in dem Wissen, er sorgt sich um mich. Und ich darf die Frage ablegen, habe ich immer alles richtig gemacht? Weil das sind nicht die Wege, die Gott für dich hat. Ein Gesetzeslehrer kam mal zu Jesus und fragte ihn, Lehrer, was ist denn das größte Gebot in deinem Gesetz? Und hiermit ist es eigentlich so eine typische Person, die unter dem Baum der Erkenntnis lebt, wo man sagt, ich will alles genau richtig machen. Sag mir doch mal bitte, was ist denn das Wichtigste? Wie kann ich denn sicher gehen, damit ich alles richtig mache? Und Matthäus 22, 36 bis 40 steht dann die Antwort, wo Jesus zu ihm sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und das erste Gebot. Das zweite ist ihm aber gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also wir können wie die Gesetzeslehrer und wie die Propheten sagen, das größte Gebot ist es zu lieben. Es geht um die Liebe. Und die Wege Gottes sind Menschen nicht gegangen, weil sie Gesetze eingehalten haben und Regeln befolgt haben, sondern das ganze Gesetz wird dadurch eingehalten, wenn wir in dem einen bleiben und handeln, in dem, der die Liebe ist. Unser Leben muss ein Zeugnis von Liebe sein, weil das ist das, was Jesus in uns tun möchte. Am Baum des Lebens geht es nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um Liebe und es geht um Beziehung. Und danach wird Jesus dich fragen. Das ist das, was den Himmel interessiert. Alles andere ist nicht so wichtig. Gott wird dich am Ende deines Lebens nicht fragen, hast du alles richtig gemacht? Das ist für ihn nicht so wichtig. Sondern er wird dich fragen, hast du geliebt? Hast du geliebt? Und auch Petrus musste diese Lektion direkt von Jesus lernen, weil kurz nach der Auferstehung können wir von dem Gespräch lesen, was Jesus mit Petrus hatte. Und dort steht im Johannesevangelium im 21. Kapitel, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Jesus ist durch eine ganz schlimme Zeit gegangen. Wir wissen von dieser Geschichte: Bevor Jesus gestorben ist, wurde er von einem Jünger verraten. Und dann ging es eben darum, dass Petrus, mit dem Jesus mitgegangen ist, er hat so einen Sicherheitsabstand gehalten. Und dreimal wurde er gefragt: Du bist doch ein Nachfolger von diesem Jesus. Du warst doch mit ihm unterwegs. Und immer wieder sagt Petrus: Nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Und dann können wir davon lesen, wie der Hahn dreimal gekräht hat. Wir können in Petrus sein Leben sehen, dass, obwohl er ein Jünger war, obwohl er so viel erlebt hat, so viele Wunder, so viele große Dinge, hat er in dem Moment, wo Jesus ihn gebraucht hätte, wo sich seine Liebe hätte wirklich beweisen können, wo er wirklich hätte zeigen können: Jesus, du bist alles für mich, hätte er das zeigen können, aber er hat total versagt. Mitten im Leid hat er Jesus alleine gelassen und hat gesagt: Ich kenne dich nicht. Und wenn ich jetzt irgendwie Jesus wäre, dann würde ich vielleicht sagen: Okay, ich bin ja Gott und mir ist ja alle Macht gegeben zu vergeben, und ich würde zu dem Petrus sagen: Hey Petrus, pass mal auf, ich bin echt enttäuscht von dir, dass du mich da in diesem Moment so alleine gelassen hast, wie du mit mir umgegangen bist. Das ist wirklich ungerecht, aber ich weiß, Gott ist größer, seine Liebe ist größer, ich vergebe dir das, aber ich würde dir einfach mal den Rat geben: Wenn du wieder in so einer Situation bist, dann bete am besten mal diese drei Bibelstellen, proklamiere das am besten über deine Situation und such dir am besten noch ein paar andere Jünger, die mit für dich beten, damit du da stark genug bist, um das zu schaffen. Also ungefähr so könnte ich das irgendwie annehmen. Aber das Spannende ist, dass es Jesus nicht wichtig war, sondern er hat Petrus nur gefragt: Hast du mich lieb? Und Petrus konnte das mit ganzem Herzen bejahen. Ja, Petrus liebte Jesus von ganzem Herzen. Er liebte ihn mehr als sich selbst und sein eigenes Versagen. Und in diesem Moment können wir sehen, dass Petrus seine Geschichte so eine andere geworden ist wie die von Judas. Weil Judas konnte diese Liebe nicht mehr annehmen. Manchmal fühlen wir uns so gut als Christen, wenn wir sagen: Ach, unser Versagen ist so groß, ich kann da nicht einfach so Vergebung annehmen, weil das ist ja so ein Berg und ich bin ja so demütig und es ist ja auch alles wirklich bei mir so schlimm. Und eigentlich ist aber das Problem Stolz, weil mir nicht bewusst ist, wie sehr ich die Gnade Gottes in meinem Leben brauche. Wir alle brauchen diese Gnade. Wir haben das nicht verdient. Wir haben das nicht erarbeitet. Da, wo du heute stehst, ist Gnade. Und es ist absoluter Stolz, wenn wir Vergebung nicht annehmen können oder wenn wir auch anderen Menschen nicht vergeben können, weil uns nicht bewusst ist, wie sehr wir diese Gnade Gottes brauchen. Liebe und Demut zählen bei Gott viel mehr als alles, was du erreichst, als alles, was du an Regeln befolgst. Es ist überhaupt nicht so wichtig wie Liebe und Demut. Und Gott wird uns dafür verantwortlich halten, ob wir ihn und auch unsere Mitmenschen geliebt haben. Und er wird dich nicht dafür zur Verantwortung ziehen, ob du immer alles richtig gemacht hast. Und das ist die schwierige Frage, die ich dir heute stellen möchte. Kannst du lieben, auch inmitten von Auseinandersetzungen und Ungerechtigkeiten? Egal, ob du richtig liegst oder ob du falsch liegst. Egal, ob dir geglaubt wird oder nicht. Ob Menschen dich verstehen oder nicht. Egal, ob Menschen dir gegenüber freundlich gesonnen sind oder ob sie aggressiv und feindselig werden. Die Frage, die Jesus dir stellt, mit dem, was er am Kreuz getan hat und mit seiner Auferstehung: Liebst du, und zwar jetzt, liebst du jetzt in deinem Leben, liebst du jetzt in deinen Kämpfen, liebst du jetzt die Menschen, die es dir so richtig schwer machen, liebst du? Oder sagst du: Nee, also, das geht eigentlich überhaupt nicht. Das ist total überfordernd, das kann ich doch überhaupt nicht. Lieber lese ich vielleicht gewissenhaft meinen Bibelleseplan und bemühe mich, nicht zu stehlen oder zu lügen, das kriege ich noch hin, aber lieben, so radikal: Gott, du verlangst da zu viel von mir. Ich kann meine Feinde nicht lieben. Die haben mich so ungerecht behandelt. Und ich will dich heute beruhigen: Ja, ich verstehe das. Es ist zutiefst menschlich, so zu reagieren. Und ja, es ist total überfordernd. weil der Schmerz oft tief sitzt und weil die Ungerechtigkeit so oft zum Himmel schreit. Es ist unmöglich für den natürlichen Menschen. Das kannst du nicht. Manchmal hat man sogar die Mühe, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal Freunde zu lieben oder Menschen, die einem eigentlich nahestehen, wenn da manchmal Situationen kommen, wo man sagt, oh, das regt einen auf, das ist doch unfair. Feinde zu lieben ist total übernatürlich und das ist typisch Gott. Sein Leben, sein Wesen und sein Reich sollen durch unser Leben sichtbar werden, durch ungeheuchelte, echte Liebe. Du sollst nicht nur so tun, weil Gott sieht dein Herz. Er will, dass du wahrhaft leben kannst. Zuerst sollst du deine Brüder lieben und dann sollst du deine Feinde lieben. Und wir scheitern oft an der Bruderliebe. Wir scheitern oft an der Bruderliebe in Gemeinden, über Gemeindegrenzen hinweg, im Leib. Wir müssen darum kämpfen und immer wieder sagen, hey, ich gehe zum Baum des Lebens, weil ich die Liebe in meinem Leben brauche. Wir können nicht unter beiden Bäumen leben. Du kannst nicht unter dem Baum der Erkenntnis leben und unter dem Baum des Lebens. Und das Spannende ist, Menschen werden dein Leben schmecken. Also es geht ja um diese Früchte und Menschen schmecken die Frucht, die von deinem Leben ausgeht. Geht von deinem Leben Tod aus oder geht von deinem Leben Leben aus? Und wenn du vielleicht gerade merkst, dass da wirklich nicht wirklich ein Geschmack des Lebens in deinem Leben wahrnehmbar ist, vielleicht in den Entscheidungen, die du bewegst, weil das ist auch manchmal so ein Indikator, wenn du merkst, ich hadere mit Entscheidungen und ich bin so im Unfrieden und da legt sich so ein Druck auf mich und ich habe Bauchschmerzen und mir geht's körperlich nicht gut, dann kannst du wissen, dass du gerade nicht unter dem Baum des Lebens sitzt. Oder wenn du gerade merkst, wir haben in unserer Ehe totale Schwierigkeiten, es sind nur Streitigkeiten, es ist total schwierig, Und irgendwie geht's hier immer nur drum, wer hat Recht, wer hat Unrecht, ich fühle mich benachteiligt, du fühlst dich benachteiligt, kannst du genau wissen, du sitzt nicht unter dem Baum des Lebens, sondern unter dem Baum der Erkenntnis. Wenn du gerade in Schwierigkeiten stehst und du merkst, die übermannen dich und es ist so ein Riesenberg, dann kannst du wissen, du sitzt nicht unter dem Baum des Lebens. Es gibt einfach Situationen, auch wenn wir darüber reden, wo man merkt, da ist kein bisschen Gott drin. Und da ist kein bisschen Leben drin. Vielleicht klingen deine Ansichten sogar total logisch, wo man sagt, man kann das gut erklären. Aber stell dir doch mal die Frage, wie diese Frucht schmeckt, die daraus erwächst. Macht dich die Frucht glücklich, die du in deinem Leben siehst? Wie geht's dir denn mit all deinen Überlegungen? In Jeremia können wir eine ziemlich herausfordernde Bibelstelle lesen. Jeremia 17, 5 bis 6, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gott selbst sagt hier an diesem Punkt, dein Leben, du kommst wie unter einem Fluch, wenn du dein Leben auf Menschen setzt. Und das ist so, manchmal denkt man, oh, das sind so harte Wörter. Aber es ist tatsächlich wahr, wenn wir unser Leben auf Vertrauen setzen, auf Menschen setzen, dann ist dort kein Leben. Wenn unser Blick immer auf Menschen fokussiert ist und wenn wir von Menschen Hilfe und Sicherheit erwarten, dann hat das schreckliche Folgen für unser Leben. Und hier sind da ein paar Punkte aufgezählt. Erstens, dein Leben wird kahl und fruchtlos. Vielleicht nicht gleich äußerlich, aber innerlich fühlst du dich kahl und fruchtlos, weil du von Menschen Dinge erwartest oder von dir selbst Dinge erwartest. Das Zweite, du siehst nichts Gutes. Du wirst so hoffnungslos sein und sagen, da kann nie was Gutes kommen. Und selbst wenn Gott dich mit guten Dingen überrascht und dir Gutes gibt, wirst du das nicht sehen, sondern du wirst immer das Negative sehen. Du wirst immer den Tod schmecken, das, wo du merkst, da ist nichts Gutes drin. Immer die Angst, immer die Hoffnungslosigkeit, immer das Dunkle. Der dritte Punkt ist, du wirst an dürren Städten in der Wüste wohnen, in einem salzigen Land. Und das ist spannend, weil es bleibt hier nicht nur in uns, wir werden nicht nur in unserer persönlichen Dürre bleiben, sondern das hat eine Auswirkung auf dem Land, auf dem wir stehen. Dass da etwas nicht mehr wachsen kann, dass keine Frucht mehr wachsen kann. Und der letzte Punkt, der hier gesagt wird, du wirst an einem Ort sein, wo sonst niemand wohnt. Und das kann man übersetzen mit Einsamkeit. Weil auch das ist eine Folge in unserem Leben, wenn wir uns von Menschen abhängig machen, anstatt von Gott. Je mehr du nach Liebe und Anerkennung von Menschen pochst, je mehr du das brauchst, umso weniger wirst du Frieden finden, umso weniger wirst du das erhalten. Weil dein Leben kreist sich um dich und um die Menschen. Das ist deine Quelle. Die Menschen sind deine Quelle und nicht Gott. Und das Tolle ist, durch das Leben, was Jesus für uns erwirkt hat, dürfen wir immer wieder diesen Ort der Finsternis verlassen. Und wir dürfen in das Reich des Lichts, so sagt man das immer wieder, treten. Wir dürfen wieder hingehen zum Baum des Lebens. In Jeremia 17, 7 bis 8 steht drin, wie es uns ergehen wird, wenn wir am Baum des Lebens leben. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Ich finde das schön, was hier steht nur eine einzige Bedingung. Und das gibt mir wirklich Frieden in meinem Alltag, wenn auch die Sorgen und Ängste kommen. Wenn ich bleibe bei meinem Papa im Himmel, wenn ich an diesem Baum bleibe, wenn ich in Gottes Gegenwart bleibe, dann erstens wirst du wie ein Baum sein, der am Wasser gepflanzt ist. Du wirst ein stabiler Baum sein und du wirst nicht karg sein und auch deine Seele wird nicht karg sein, sondern du wirst fest sein, stabil und gesund. Der zweite Punkt ist, die Person fürchtet sich nicht, wenn die Hitze kommt. Wir werden Frucht hervorbringen, wenn wir Gott vertrauen. Wir sind zuversichtlich in Gott, selbst in der Hitze, weil wir wissen, ich muss nicht auf meine Stärke bauen. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Kraft, um mein Wissen, um mein Können, um mein Zusammenreißen, sondern meine Stärke kommt allein von Gott und er hat unendliche Kraft, mir zu helfen. Der dritte Punkt, sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Egal wie viel Dürre in deinem Leben ist, egal wie hart dein Leben im Moment ist, Jesus sagt dir zu, wenn du bei mir bleibst, wird dein Laub immer grün sein und lebendig. Und du wirst dich immer sicher fühlen, weil ich bei dir bin. Die Umstände der Dürre werden nicht auf dich fallen, weil du vertraust auf Gott. Und der vierte Punkt, er wird nicht aufhören, Frucht zu tragen. Das heißt, Gott sichert nicht nur dein eigenes geistliches Überleben, sondern gleichzeitig wirst du nicht aufhören, egal was du in deinem Leben erlebst, egal was für Herausforderungen, was für ein Schmerz, von deinem Leben wird Segen und gute Frucht ausgehen. Ist das nicht ein Wahnsinn, dass was Gott uns sagt, wenn wir bei ihm bleiben, dass wir uns vor nichts fürchten müssen, weil wenn wir bei ihm bleiben, dann werden wir ein lebendiges Leben führen, was gute Dinge hervorbringt. Ich will euch wirklich heute einladen zu sagen, ich möchte diesen Baum der Erkenntnis verlassen, weil der Baum der Erkenntnis wird dir kein Leben bringen. Deine Streitigkeiten werden dir kein Leben bringen, nicht das, ob du richtig oder falsch liegst. Deine Bitterkeit über andere Menschen werden dir kein Leben bringen. Deine Hoffnung auf den einen Menschen, deine Hoffnung auf irgendwelche Menschen oder deine Hoffnung auf dich selbst, es wird dir kein Leben bringen. Und du kannst noch so viel Wissen und noch so viel Wahrheit bringen. Das, was die Frucht ist, ist immer der Tod, weil das außerhalb von Jesus ist. Und Jesus sagt, ich bin hier an dem Kreuz gestorben und auferstanden, weil ich dich zurückbringen möchte in diesen Garten. Der Baum des Lebens, wir müssen nicht mehr in den Garten gehen, der kommt zu uns. Und Jesus lädt uns ein, sein Ideal vom Leben, oder nicht sein Ideal klingt immer so, das können wir nicht erreichen, sein Geschenk, was er dir heute macht, ist, bist du bereit, diesen Baum von Bitterkeit, von Richten, von es hängt von meiner Leistung ab, ich muss es besser machen, ich muss es reißen, diesen Baum zu verlassen und zu sagen, ich nehme dieses unverdiente Geschenk aus Gnade an und ich lebe unter einem Baum, wo ich Leichtigkeit erlebe, wo ich Sicherheit erlebe, wo ich Frieden erlebe und wo ich ein tiefes Vertrauen zu Gott habe. Weil wenn du das leben kannst, dann können Menschen dir nichts anhaben. Dann kannst du Menschen lieben, auch wenn sie ungerecht sind. dann musst du von Menschen nicht länger was erwarten. Und dann ist auch die Frustration nicht mehr da, weil du weißt, Jesus, du bist sowieso der Einzige, der in mir Leben hervorbringt. Alle anderen werden in mir kein Leben hervorbringen. Und wisst ihr, wie sehr du lieben kannst, wenn Jesus deine Quelle ist? Plötzlich hast du da eine Fülle an Liebe, das kannst du gar nicht glauben, wo die herkommt. Weil du das nicht mehr von Menschen erwartest. Und Jesus ermöglicht uns diesen Ortswechsel zum Kreuz. Aber auch hier ist es ist diese Entscheidung, du kannst nicht unter beiden Bäumen sitzen. Du kannst nicht sagen, naja, ich lebe halt so und ich lebe so. Und es gibt auch in dem, ich bin ein Schwarz-Weiß-Mensch, was nicht gut ist, aber in diesem Fall gibt es tatsächlich nicht diese Grauzone. Du kannst entweder im Licht leben oder in der Dunkelheit. Das ist deine Entscheidung. Durch seine Auferstehung kommt der Baum des Lebens zu uns. Er will dir das wahre Leben geben und nicht nur einen billigen Abklatsch, der am Ende tot heißt. Und deshalb war es mir heute wichtig, dass wir jetzt schon die Predigt machen und jetzt einfach eine längere Lobpreiszeit im Anschluss haben, weil ich euch einfach einladen möchte, den Heiligen Geist zu fragen, wo sind denn in meinem Leben Bereiche, wo ich merke, da sitze ich unter dem Baum der Erkenntnis. Wo ich merke, da bin ich diejenige, die das reißen will. Wo ich denke, Gott kümmert sich nicht. Oder wo ich denke, Menschen müssen mir was geben. Oder ich muss Menschen davon überzeugen, dass ich richtig liege. Oder da muss mir jemand was geben. Oder vielleicht sogar, oh Gott, du musst das so und so machen. Wo wir merken, oh, das hat so einen fahlen Geschmack. Da ist kein Leben drin. Und ihr habt diese Einladung heute, zu sagen, ich gehe unter dem Baum des Lebens. Und da ist so eine Freiheit und so eine Fülle, wo Gott sagt, alles, was du brauchst, ist bei mir zu bleiben. Und dann werde ich dich füllen mit Liebe. Und wenn du Gott mit deinem ganzen Herzen liebst, mit allem, was du bist, kannst auch alle Menschen um dich herum lieben, weil er deine Quelle ist und weil du ein Baum bist, der an diesem Wasser gepflanzt ist, wo egal, was um dich herum passiert, du bleibst an dieser Quelle. Und das ist mein Herzenswunsch für uns alle, weil das ist auch etwas, das wird dir niemand abnehmen, diese Entscheidung. Wir lieben das, auf andere zu zeigen, aber Jesus sagt, hey, ich will dir begegnen, dir ganz persönlich, und ich will dich einladen, dass du zu so einem Baum wirst. Und nicht ein Mensch bist, der zu einem anderen Baum geht und sagt, dieser Mensch muss mir das geben, weil da wirst du im Tod bleiben, sondern wir alle dürfen diese Bäume am Wasser werden. Und dafür würde ich gerne beten. Ich fände es toll, wenn ihr mal mit mir zusammen aufsteht. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass dieser Garten Eden nicht nur irgendwie ein schönes Bild ist, was halt schon lange her ist und was irgendwie nichts mehr mit uns zu tun hat, sondern ich danke dir, dass das dein Gedanke von unserem Leben war, dass es uns Menschen zutiefst gut geht. Dass wir in tiefer Verbundenheit mit dir leben, dass wir deine Gegenwart immer um uns herum haben, dass wir deine Liebe immer um uns herum haben und dass wir deshalb mit Liebe anderen begegnen können, mit Liebe unsere Arbeit verrichten, weil alles von dir kommt. Und ich danke dir, dass du nicht willst und dass du wirklich auch diese Dunkelheit und das Gesetz besiegt hast, dass es nicht mehr darum geht, dass wir Gesetze einhalten, dass es nicht mehr darum geht, dass wir irgendwie so ein karges Land sind, wo kein Leben ist, dass das nicht das ist der Ort des Fluches, wo wir leben sollen, sondern dass wir diesen Ort des Todes verlassen dürfen, wo wir richten und wo wir von anderen was erwarten und dass wir zu dir kommen können, zu dem Baum des Lebens. Du hast das Leben für uns erwirkt. Wir leben in einer Zeit, die so gesegnet ist, weil wir im Leben stehen dürfen, weil wir nicht mehr vom Tod bestimmt sind, sondern von deinem Leben. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns die Bereiche offenbarst, wo wir unter dem Baum der Erkenntnis sitzen. Und wir wollen darüber Buße tun. Und wir wollen das an dein Kreuz bringen und wir wollen von diesem Ort weggehen und wir wollen hingehen zu dem Baum des Lebens. Was ein wunderschöner Ort ist, wo so viel Gutes davon ausgeht, weil wir bei dir bleiben. Und danke, dass du jedem Einzelnen von uns hinterhergehst und dass es nichts mit unserem Nachbar zu tun hat, sondern nur mit meiner Entscheidung. Es ist was zwischen dir und mir, Herr. Und ich bete, dass du das jetzt wirkst in uns und dass du uns füllst mit deinem Leben und dass wir uns alle auch als, dass wir auch eine Gemeinde sind, die unter dem Baum des Lebens sitzt und wo viel gute Frucht hervorkommen kann. Amen.